eine erfolgreiche Jüngerschaft. 1. Johannes, Kapitel 2, Abvers 3. 1. Johannes, Kapitel 2, Abvers 3. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich das Gesetz Gottes vollkommen. Steht so? Steht die Liebe Gottes vollkommen. Ist das nicht merkwürdig? Steht nicht, wer sein Wort hält und seine Gebote hält, in dem ist nicht sein Gesetz vollkommen, sondern die Liebe vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Jetzt ist ganz konkret die Frage, wie haben wir die Möglichkeit und welche Chancen gibt heutzutage, dass wir wie Jesus leben? Dass wie Jesus gelebt hat, sollen wir auch leben. Was bedeutet das für uns? Als ich jung war, ich habe so eine normale Familie, ich bin groß geworden, also die waren keine Adventisten, die haben so eine Basisglauben, so als orthodox, aber die waren keine praktizierende Christen, meine Eltern. Und ich habe mit den weltlichen Sachen so alles gesehen und die Jungs wollten einfach wie ein Sportler oder ein Schauspieler sein. Die haben gesagt, das ist mein Vorbild, so möchte ich sein. Und die haben begonnen einfach wie dieser Person zu reden, wie dieser Person sich zu benehmen und auch sich zu bekleiden. Auch in der Musik, auch heutzutage, die Jugendlichen sind einfach die Fans von X oder Y Sänger. Und die benehmen sich so wie dieser Sänger oder die Sängerin. Und sie möchte einfach genauso leben, wie die lebt, weil die glauben, so, das ist mein Vorbild, so möchte ich werden. Die Frage ist, wie ist bei uns, bei den Christen? Bei uns ist das Vorbild ist Jesus Christus. Inwiefern leben wir, wie er gelebt hat? Und ich überlege gerade, es gibt heute noch dieser Begriff Ausbildung. Man geht einfach in einen Betrieb, da gibt es einen Ausbilder, so einen Meister, und den bringt einfach dem Jüngling bei, wie einen bestimmten Beruf man ausübt. Und das ist schon alt, seit Tausenden von Jahren gibt es einfach diese Geschichte. Das heißt, man möchte erst mal lernen, wie das Ganze funktioniert und dann einfach das eigene Unternehmen gründen. Es gibt Firmenausgründungen, es gibt überall in der Wirtschaft, also eine Firma, die so ein Kleinunternehmen, es geht gut und dann einige Mitarbeiter nach ein paar Jahren haben einfach gesehen, wie das funktioniert und sagen dem Manager, ja, jetzt ist die Zeit, dass wir selber ein Unternehmen gründen, wir verlassen dich und wir werden leider deine Konkurrenz sein, weil wir das Ganze machen, also das Gleiche machen wollen. Aber sie haben all diese Jahre gelernt, wie das funktioniert. Wenn jemand von Anfang an sagt, ja, ich möchte irgendwie so eine Schneiderei oder so machen, aber hat keine Ahnung, wie das funktioniert, hat nicht so ganz große Erfolgschancen. Gerade so mit dem Studium. Also als ich mit der Uni fertig war, konnte ich eine Menge Theorie und Formel und alles Mögliche, aber wie das man umsetzt in der Praxis und die Algorithmik und alles, da muss man erstmal experimentieren. Und als ich die Jahre, wo ich ein bisschen so am Anfang war, so in der Softwareentwicklung einige Sachen entdeckt habe, daran hätte ich gar nicht gedacht. Das ist aber sehr wichtig. Bereitschaft zu lernen. Es gibt Leute, auch junge Leute, die sagen, ja, ich kann alles. Ich kann schon, brauche ich nicht mehr zu lernen. Der hat ganz schlechte Karten. Und gerade so ist auch in dem geistlichen Leben. Das steht in Jesaja Kapitel 15, Vers 4. Jesaja 50, Vers 4. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, wie den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie die Jünger hören. Was heißt, Gott weckt mir das Ohr? Also das Ohr ist so ein bisschen nach unten und dann wird wach und hört zu. Natürlich ist es nur eine Metapher. Hier ist enthalten, dass Gott mir diese Bereitschaft, diese Einstellung gibt, bereit sein zu hören. Ich möchte hören, ich möchte lernen. Und gerade so von Gott, von Herrn Jesus, müssen wir uns als Jünger vorstellen, die lernen wollen. Es gibt auch Jünger, das heißt Leute, die sehr begeistert sind und sehr beeindruckt sind von dem Christus, die nicht unter den 12 oder die anderen Apostel gehören. Und es ist ganz interessant, wo all diese zu finden sind. Ein ganz interessantes Beispiel finden wir in Johannes Kapitel 7 ab Vers 45. Johannes 7, Vers 45. Einige nun aus dem Volk, die diese Worte hörten, sprachen: Dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen: Er ist der Christus. Wieder andere sprachen: Soll der Christus aus Galiläa kommen? Sagt nicht die Schrift aus dem Geschlecht Davids und aus dem Ort Bethlehem, wo David war, soll der Christus kommen? Jetzt eine Pause beiseite. Der ist natürlich in Bethlehem geboren, aber die haben gar nicht gewusst. Also Johannes 7, ab Vers 40. Ja, stimmt. So entstand seinetwegen Zwietracht im Volk. Vers 44 geht weiter. Es wollten aber einige ihn ergreifen, aber niemand legte Hand auf ihn. Die Knechte kamen zu den Hohepriestern und Pharisäern und die fragten sie: Warum habt ihr nicht gebracht? Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Also die Knechte waren die Polizeibeamte damals, und die haben den Auftrag bekommen: Bitte verhaftet diesen Menschen. Und die kommen zurück und der Jesus ist nicht da. Und da schauen die Hohepriester: Ja, okay, was ist dann los? Die Handschellen habt euch gefehlt oder ihr habt kein Seil dabei gehabt? Was ist das Problem? Jetzt übertrieben gesagt. Und die sagen was anderes. Dieser Mensch, das habe ich noch nie gesehen. Und gerade das hat ihnen dazu in die Lage versetzt, dass sie nichts tun konnten. Die konnten einfach deren Pflicht nicht erfüllen. Die Knechte antworteten, Vers 46, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Da antworteten ihnen die Pharisäer: Habt ihr euch auch verführen lassen? Vers 48, glaubt denn einer von den Oberen oder Pharisäern an ihn? Also, nur das Volk tut's, das nichts vom Gesetz weiß. Verflucht ist es. Und jetzt kommt ein anderer versteckter Jünger. Spricht zu ihnen Nikodemus, der vormals zu ihm gekommen war und der einer von ihnen war: Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Nicht mal die Antwort auf die direkte Sprache, die sprachen: Bist du auch ein Galiläer? Forsche und sieh, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Die Jünger Jesu, die sind auch unter den Menschen versteckt, wo man nicht glaubt, also der Nikodemus und auch die Beamten, die haben sich einfach beeindrucken lassen. Die haben gesagt: Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gehört und gesehen. Was ist dann mit den Leuten, also mit den Jüngern, die mit ihm jeden Tag waren? Ein Christ, der Greg Ogden, nennt sich er, der hat sich vorgestellt, wenn Jesus zu seinem, sag mal so, neue Gemeinde sich von einem Unternehmen beraten lassen würde, wie das Ganze ausgeschaut hätte. Also er zeigt einfach, dass die Apostel, also dass das Human Resources, wie man sagt, also dass das humane, menschliche Personal gar nicht passend gewesen sei. Aber das Ganze in einer geistlichen Perspektive hat eine komplett andere Bedeutung. Also der Greg Ogden hat sich so vorgestellt. Eine Antwort von dieser Unternehmerberatungsgruppe an Herr Jesus Christus ist da also natürlich eine Parabel. Steht so, an Jesus, Sohn von Josef, Unternehmer im Holzbau Nazareth, von Jordan Managementsberatergruppe Jerusalem. Sehr geehrter Herr, vielen Dank für das Überreichen der Bewerbungsunterlagen der 12 Kandidaten, die Sie für Leitungspositionen in Ihrer neuen Organisation ausgewählt haben. Wir haben nicht nur die Ergebnisse durch unsere EDV ausgewertet, sondern wir haben persönliche Vorstellungsgespräche mit den Bewerbern und unseren Psychologen und mit dem Berufsberater organisiert. Steht weiter. Die generelle Bewertung unserer Experten ist, dass die meisten ihrer Kandidaten an Erfahrung, Bildung und persönliche berufliche Befähigung für ihr neues Unternehmen mangelt. Sie haben kein Teamkonzept. Wir würden Ihnen empfehlen, dass Ihre Suche nach Personen mit ausführlicher Erfahrung in Führungspositionen und mit nachgewiesenem beruflichem Erfolg fortsetzen. Herr Simon Petrus ist emotional instabil und zu Wutausbrüchen geneigt. Herr Andreas hat absolut keine Führungsqualitäten. Die beiden Brüder, die Herren Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, legen persönliches Interesse über die Ziele des Unternehmens. Herr Thomas zeigt eine misstrauische Haltung, die die Moral der ganzen Belegschaft untergraben könnte. Wir glauben, es ist unsere Pflicht, Sie darüber zu informieren, dass Herr Matthäus von der großen Jerusalem-Treuhändergesellschaft für transparentes Business auf die schwarze Liste gesetzt wurde. Die Herren Jakobus, Sohn des Alpheus und Thaddäus, haben definitiv radikale Tendenzen. Einer der Kandidaten zeigt jedoch ein großes Potenzial. Er ist ein tüchtiger und ideenreicher Mann, sehr kommunikativ, hat einen scharfen Geschäftsgeist und hat Kontakte in hohen Positionen. Er ist hochmotiviert, ehrgeizig und verantwortlich. Wir empfehlen Ihnen den Herrn Judas Iskariot als Ihr direkter Assistent und rechte Hand. Alle anderen Profile sind selbsterklärend. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in Ihrem neuen Projekt. Mit freundlichen Grüßen, Jordan Managements Beratergruppe. Also menschlich gesehen, wenn man überlegt, welche Fähigkeiten die Menschen hatten, die Jesus ausgewählt hatte, man denkt nach dem Modell dieser Welt, das kann nicht funktionieren. Warum gibt es einen Unterschied zwischen, sag mal so, zwischen dem normalen Business und die geistliche Unternehmung. Warum gibt es einfach diesen Unterschied? Und wenn wir einfach die Apostel noch mal ein bisschen uns näher anschauen, wir finden immer Punkte, wo die etwa besser reagieren hätten können. Zum Beispiel Nathanael. Es steht im Johannes Kapitel 1, Vers 45. Johannes 1, Vers 45. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Also, wenn Jesus das am nächsten Tag hört, hätte sich ein bisschen, sag mal so, als so unzufrieden sein. Hätte denken können, ja, okay, was ist das mit dem Glauben? Erst glaubt er oder glaubt er nicht? Der Nathanael sagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Also ein bisschen Skepsis. Philippus spricht zu ihm, komm und sieh es. Man denkt nicht, Nathanael hätte sagen können, ja, vielleicht habt ihr recht. Ja, dann komme ich gerne. Er zeigt einfach seine Skepsis vom Anfang an. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Also ich habe mir vorgestellt, Nazareth war so ein Ort, wo man nicht die beste Qualität von Menschen gelebt hat. Also es ist schwer sich zu vorstellen, vielleicht in Deutschland so ein Gebiet, wo nur ja, nicht so ganz gute Menschen wachsen oder wie auch immer. Oder wie kann man sagen, was kann aus Rumänien Gutes kommen? Ja. Und Nazareth hat so einen schlechten Ruf. Und der Nathanael, als er das erste Mal hört, ja, denkt, Ja, das geht gar nicht, aus Nazareth. Na, also, wenn ein Prophet, dann müsste aus Jerusalem kommen. Da ist das Zentrum, da ist das, der Tempel. Das zeigt einfach seine Skepsis. Es ist ganz gut, also für einen guten Anfang in dem Unternehmen Jesu. Ne? Petrus ist aber der Meister des Scheiterns. In mehreren Situationen zeigt er einfach, dass er tatsächlich nur am Anfang des Glaubenswegs ist. Lukas Kapitel 5, Abvers 4. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Denken wir, dass die Antwort von Petrus, deshalb sagt er, wir werden die Netze auswerfen, weil er glaubte doch, Jesus könnte recht haben? Also ich nicht. Ich glaube, er wollte ihm zeigen, dass es nicht funktioniert. Aber wir zeigen dir, wir werfen, und er hat nicht gesagt, aber vielleicht gedacht, wir werden sowieso nichts finden. Was denkt Petrus in diesem Augenblick? Also ich bin Fischer, ich hatte eine Ausbildung als Fischer, eine Urkunde unterzeichnet, habe ich meine Prüfungen abgelegt. Herr Jesus ist Experte im Holzbau und zuletzt hat er eine Fähigkeit entwickelt zur Rhetorik. Er kann aber was anderes machen. Er kann mit Fischerei nichts anfangen. Aber ich respektiere ihn und ich zeige ihm, dass er diesmal kein Recht hatte. Und als sie taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Also nicht nur, dass sie doch ein paar Fische gefangen hätten, sondern das war komplett voll. Sie haben im Leben so viele Fische nie gefangen. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Ich habe einen Vers übersprungen, und zwar Vers 8. Als Simon sieht, er wollte einfach dem Jesus zeigen, ja, Fischerei, das ist Petrus' Arbeitsfeld, da kennt er sich gut aus. Jesus kann was anderes. Er kann mit Menschen reden, er kann Gutes tun, aber im Augenblick, wo er sieht, ich wollte ihm zeigen, dass er kein Recht hat. Und Jesus hat ihm gezeigt, dass er fehl am Platze war. Und als er das erkennt, Vers 8, als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Was ich gedacht hatte vor 10 Minuten oder einer halben Stunde, das war komplett falsch. Ich habe gezweifelt, dass du diese Macht hast. Aber man kann sagen, der war nur am Anfang der Petrus. Ja, am Anfang kann man scheitern. Aber das wiederholt sich. Ohne zu lesen aus der Schrift, wir kennen einfach die Episode, wo der Petrus über das Wasser läuft. Ja? Und er war mutig. Also kein anderer Apostel hat gesagt, ja, ich möchte auch versuchen. Und der Petrus steigt aus dem Boot aus und tretet das erste Mal auf dem Wasser, vielleicht ein bisschen in der Hoffnung, dass ihn hält. Und er sieht, das hält mich. Und er macht noch einen Schritt und er sieht, wo sein Fuß das Wasser berührt, da wird irgendwie so sehr hart und hält gegen, dass er nicht sinkt. Ich sage, das ist aber ganz gut. Also Jesus kann für mich diese Wunder machen. Und was sagt die Schrift? Er läuft auf dem Wasser und plötzlich sieht er, dass der Wind ganz stark war. Und er hat gedacht, unter meinen Füßen wird hart, aber wenn dieser Wind mich wegbläst, dann falle ich im Wasser. Also vielleicht die Leute, die wandern gehen, also mir ist schon passiert, man geht einfach auf den Grat und das ist nur so 40 Zentimeter breit, also links und rechts sind so 150 bis 1000 Meter tief und weht der Wind noch seitlich dazu. Ja, das ist ganz unangenehm, muss man sagen. Und ich denke, oh, jetzt, wenn der Wind richtig einmal so bläst und ich mich nicht festhalte, dann ist es vorbei. Und der Petrus tritt auf dem Wasser und er denkt, ah, okay, gut, ich kann auf dieser Tritte mich stützen, das geht, also das hat Jesus für mich gemacht, aber was passiert, wenn der Wind kommt? Dann falle ich in Wasser, da sind keine Tritte. Warum dachte er so? Also Jesus macht so nur die Lösung für die Tritte, aber und im Augenblick, wo er das gedacht hat, fingen auch die eigenen Tritte, wo er sich sicher gefühlt hat, zu sinken. Und was dann später passiert, wissen wir. Er hatte Zweifel gehabt. Zweifel an was, ist die Frage. Dass Jesus kann das für ihn tun? Und ich denke, ganz hart wird in einem anderen Beispiel, Matthäus 16, Abvers 21. Da ist der Zusammenhang, aber wir lesen Matthäus 16, Abvers 21. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dich nun nicht. Und jetzt ist die Antwort von Jesus ziemlich hart. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Wenn an dieser Unternehmung oder das Unternehmen Jesu denkt und sieht man einfach dieses Beispiel, dieses Geschehnis, denkt man sofort, der Finanzmanager oder wer auch immer, der war Petrus, der Executive Manager, der hat einfach das Ziel des Unternehmens gar nicht verstanden. Wenn Jesus hat ihn wiederholt erzählt, was passieren sein wird in Jerusalem und so, und die sprechen immer über was anderes. Was hat der Petrus gedacht? Ich sag, du kannst nicht sterben, wir brauchen dich als König. Wir möchten dich jetzt im Israel König machen. Das geht gar nicht. Der hat nicht verstanden. Also wir überlegen gerade, was würde passieren, wenn ein Jüngling einfach zu einem Bildhauer geht, also aus Holz, und er denkt, das Ziel ist einfach Hackschnitzel zu produzieren, nicht die Statuen. Ja, das ist gerade einfach so, glaube ich, eine Parallele. Die haben nicht verstanden, was das Ziel ist. Die haben erst nachher, aber zu diesem Zeitpunkt haben die das nicht verstanden. Wir lassen Petrus in Ruhe und wir gehen zu Johannes und Jakobus. Die haben über sich gedacht, also als Führungskraft sind wir ganz gut. Die haben sich, so sagen wir mal so, vielleicht so einen Fragebogen ausgefüllt mit Kreuze, Selbsteinschätzung, Persönlichkeitstest und so weiter. Und die haben gesagt, ah, wir sind ganz oben. Wir haben 92 aus 100 Punkte erzielt. Und dann denken, ja, okay, wenn wir so gut sind, dann müssen wir einfach unsere Fähigkeiten einfach im Dienste Jesu und im Dienste des neuen Reiches dann setzen. Aber wie sollen wir das machen? Weil Jesus hat leider diese Fähigkeit, was ich, sag mal so, Johannes und Jakobus, habe gar nicht gemerkt. Er hat uns nie gesagt, ja, ich sehe bei euch, ihr werdet ganz gut als Führer. Und deshalb ist es schwierig an der Stelle. Und vielleicht haben sie sich gesagt, sag ihn du mal und so. Und am Ende, was entscheiden sie sich? Pass auf, ich sage der Mama. Ja? Ich stelle mir mal vor, ein Präsidentschaftskandidat geht einfach zu Wahlkampf und sagt, pass auf, aber ich habe ein tolles Programm, das wird im Lande nur gut gehen, Milch und Honig, aber ich traue mich den Menschen nicht zu sagen, pass auf, Mama, so eine ältere Dame, kommt und sagt im Wahlkampf, mein Sohn, der ist prima, der ist ganz gut. Ja? Und wie geht es eigentlich? So jemand, der führen möchte, aber nicht mal sich traut, das auszusprechen und einfach mit Jesus darüber zu reden. Martha, dieses Beispiel und Geschehnis gefällt mir sehr. Kapitel 10 in Lukas, Vers 38. Martha hat auch solche Vorstellungen. Und zwar, wir lesen ab Vers 38. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf, Herr Jesus. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seine Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Ich hatte einfach überlegt, Martha hat was Gutes getan. Sie hat das Essen vorbereitet. Wenn keiner das Essen vorbereitet, dann ist nicht gut. Dann kann keiner mit dem Essen anfangen. Und sie dachte, okay, gut, ich bin ganz fleißig. Aber die Maria, die hat gedacht, ja, vielleicht höre ich mal jetzt lieber Jesus zu, was er zu sagen hat. Und Martha weiß besser, was für sie und für seine Schwester ist und geht sogar und sagt dem Herrn Jesus, sag ihr doch. Ja, also sie befiehlt einfach dem Gott, Herrn Jesus, sag meiner Schwester, sie soll das und das tun. Sie weiß besser, was für alle gut ist. Und dann erwartet schon, dass Jesus sie dabei unterstützt. Das war nicht der Fall, weil Jesus schon gesagt hat, und erkannt und gesagt hat, dass die Maria einfach das Bessere getan hat. Einfach die geistliche Speise ist wichtiger als die leibliche Speise an der Stelle. Wenn wir insgesamt schauen, dann sind alle Jünger einfach in dieser Situation. Und es gibt einfach noch ein Beispiel, wo das Ganze ausgedrückt ist, und zwar in Matthäus 17, ab Vers 14. Matthäus 17, Vers 14. Und als sie zu dem Volk kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel ihm zu Füßen und sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, und sie konnten ihm nicht helfen. Jesus aber antwortete und sprach: Und was sagt er? Ja, die sind ganz am Anfang, jetzt sind die Jünger nicht seit langer Zeit, da waren vielleicht nur 3 Jahre her. Aber er bringt so harte Worte und sagt: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Bitte bringt ihn mir her. Und wir wissen, was weiter passiert ist. Was hat den Jüngern gefehlt? Warum hat es nicht geklappt? Steht einfach in einer anderen Stelle, dass Fasten und Beten manchmal zwingend erforderlich ist, sonst funktioniert es nicht. Die Jünger haben gesehen, dass sie Macht über die bösen Geister haben und dachten, ja, über alle, und jetzt sind wir richtig fast wie der Meister. Ja? Und diese Situation, und Jesus hat ihnen gezeigt, dass das ist nicht so. Und Jesus hat einfach ein Alarmsignal gezogen und hat gesagt, so funktioniert das nicht. Trotzdem, dass ihr so viele Wunder erlebt habt, dann habt ihr immer noch kein Glaube. Jetzt gehen wir zu der positiven Seite. Also, trotz dieser Scheitern, es gibt viele Fälle noch in der Bibel, wo die Apostel, Frauen oder Männer irgendwie so etwa besser entscheiden hätten können. Aber das Ergebnis, das Endergebnis kommt ein bisschen später. Und zwar, wer bleibt bei dem Jesus? Ich hatte in Erinnerung, es gab eine Zeichnung, etwa lustige Zeichnung, die ist durchs Internet gegangen vor ein paar Jahren. Da gab es eine Katze und sie sprach zu ihrem Chef. Und da stand auf dem Bild: Ich arbeite für Geld. Wenn du Treue haben möchtest, dann nimm dir einen Hund. Und das ist der Punkt, wenn jemand einfach in einem Team arbeitet, nicht einfach um das Ziel, das Konzept, das Ideal des Teams zu erfüllen, sondern richtig für das eigene Nutzen. Und ich denke, es waren viele unter den Aposteln, die gesagt haben: Wenn ich so mit Jesu Kontakt habe und mit ihm rede und so, vielleicht wird er meine Söhne, Töchter gesund machen oder mich selbst. Er kann heilen, er kann gute Worte sprechen, aber okay, passt schon, das ist für mich dann alles. Es ist total anders, wenn man einfach sich identifiziert mit den Idealen der Gruppe. Wenn es ganz hart wird und die Menschen erfahren über die Kosten, was die in Anführungsstrichen zahlen müssen, was sie als Opfer bringen müssen, um bei Jesus zu sein, dann gehen viele weg. Johannes 6, Vers 60. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen. Hat jemand gemerkt, da steht hier, dass seine Jünger darüber murrten? Vielleicht haben die im Flüstern gesagt, ja, der hatte doch recht. Ja, also ist, aber jetzt hat er aber ein bisschen übertrieben. Ja? Und er hat nicht nur gehört, sondern er konnte einfach ihre Gedanken lesen. Ärgert euch das, sagt Jesus, Vers 62 weiter, wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nutze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste vom Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Da steht ganz interessant hier und ich finde das ganz gut. Herr Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Wenn der Judas kommt und sagt, ich möchte mit euch laufen, mit euch gehen, dann sagt er, ja, komm mit. Es gab ein Geschehnis, ein Mitarbeiter von Facebook, der ganz am Anfang angestellt war. Also da waren nur 30 Mitarbeiter bei Facebook und ihm wurde $60,000 im Jahr angeboten und 1% des Unternehmens, also von den Aktien. Und als Alternative konnte er haben $65,000 und 0,5% vom Unternehmen. Er hat gesagt, ja, ich nehme 60.000 und 1%, das hat er getan. Und er nutzt die Zeit, wo er bei der Arbeit ist, für private Sachen, aber nicht nur so ein bisschen E-Mails checken, sondern im großen Stil. Er wird gemahnt und wird gefeuert. Ja, nach 9 Monaten oder so bei Facebook wurde er gekündigt. Und er überlegt, jetzt wäre einfach, hätte er das Ziel des Unternehmens im Vordergrund gestellt, hätte er 1% von einem Riesenvermögen, das ist umgerechnet dann 185 Millionen Euro. Das ist 1% von was Facebook heutzutage beträgt. Wenn ich denke, ich bin bei Jesus für mich, dass mir gut geht, dann kann ein ähnliches Vermögen verpassen. Johannes 6, Vers 66. Von da an wandten sich viele Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12: Wollt ihr aufgehen? Ich binde euch nicht fest. Ja. Da antwortete Simon Petrus, und das ist der Punkt, wo ich sage, da kann er für alle seine Verfehlungen noch irgendwie so nicht bezahlt, aber da hat er gerade gebogen. Da antwortete Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Ich sage, ich bin ein schlechter Mitarbeiter. Ich checke meine E-Mails 4 Stunden am Tag, anstelle dass ich 8 Stunden arbeite, und noch telefoniere ich mit meinen Freunden und manchmal verpasse ich die Termine und manchmal treffe ich ganz schlechte Entscheidungen. Aber ich weiß, dass dieses Unternehmen das gute Ideal haben und ich möchte weiterkämpfen dafür. Als Petrus das sagt, zeigt er, ja, ich bin imperfekt, ich bin nicht vollständig, aber ich möchte kämpfen. Ich möchte einfach dafür kämpfen. Und der höchste Punkt der ganzen Unternehmung am Anfang ist die Kreuzigung. Mit geistlichen Augen erkennen wir, die Kreuzigung war der Höhepunkt, wo nur ein ganz bisschen Zeit gefehlt hat, also gerade bei der Kreuzigung, dass Jesus als Sieger erscheint. Er hatte nur ein bisschen Zeit benötigt, das war auf dem Kreuz, und er hat gedacht, ich muss noch kürze Zeit noch aushalten, dieser Spott und alles, was die mir tun, und ich soll meine göttliche Kraft nicht ausnutzen, und dann ist Satan besiegt. Und als Jesus das erledigt hatte und er ist gestorben auf dem Kreuz, ohne dass er gesündigt hat und ohne dass er seine göttliche Kraft ausgeübt hat, da war der Satan besiegt. Im Augenblick, wo für Jesus der größte Erfolg war, haben die Jünger, dass das komplette Unternehmer pleite war. Die haben geglaubt, das ist jetzt vorbei. Gerade im Augenblick, wo tatsächlich am höchsten Punkt war, da war richtig siegreich. Jesus hat Satan besiegt und hat dem ganzen Universum gezeigt, was bedeutet, Gottes Gebote zu halten und ein göttliches Leben auf dieser Erde zu halten. In dieser Zeit haben die Apostel geglaubt, ja, das ist jetzt vorbei. Nichtsdestotrotz, ein Tiefpunkt, auch wenn er so wahrgenommen wird, obwohl das gar nicht ist, hat gewisse Vorteile. Jetzt in der Wirtschaft, wir wissen schon, was über Tiefpunkte gesagt wird. Die sind gut. Man kann nur nach oben gehen. Ja? Also ein Tiefpunkt, dann geht nicht weiter. Schlimmer geht nicht. Interessanterweise, 2. Korinther Kapitel 12, da steht in der Schrift, darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Also wenn die Menschen glauben, dass ich schwach bin, ja, also ich verzichte auf viel für meinen Glaube und ich erscheine vielen als komischer Vogel. Wie kann das machen? Er kann auf seinen Job verzichten und ja, für was? Da steht, wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Wir haben ein paar Schwächen der Jünger aufgezählt, um das zu kritisieren. Natürlich, wir sind nicht besser. Wir sehen, dass die Menschen genauso schwach waren, wie wir sind. Und die Treue, die sie bis zum Ende gezeigt haben, das motiviert uns, genau das Gleiche zu machen. Und wenn wir Jünger sind, dann müssen auch weitere Jünger werben. Und wie funktioniert das? Wo müssen wir diese Ausschreibung für die Stelle publizieren? Ist das nicht unser Charakter, unser Benehmen? Ist das nicht so eine Ausschreibung dafür? Steht in der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 17, diese Jüngerschaft ist so ausgedrückt. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Kommen wir langsam zum Schluss, zu dem wichtigsten Punkt. Was sind die Zeichen des Erfolgs in der christlichen Jüngerschaft? Wann sagt man, ja, der ist ein erfolgreicher Christ? Wann sind wir erfolgreich als Christen? Frage, wenn wir eine hohe Zahl von Jüngern haben, also die durch unsere Bemühungen erworben sind? Ich würde sagen, eher nicht. Wenn wir Macht über die bösen Geister haben, ist das ein Zeichen einer erfolgreichen Jüngerschaft? Vielleicht auch nicht. Ich glaube, da gibt es eine Hand. Ja, das ist auf dem guten Weg. Ich glaube persönlich, ein Zeichen oder das Zeichen der erfolgreichen Jüngerschaft Christi steht in Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes. Da steht, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Und ich glaube alleine, dass wir viele Christen ja, für unser Glauben gewinnen, das ist allein kein Zeichen. Und auch, dass wir Macht über die bösen Geister haben, ist auch kein Zeichen. Und dass wir erfolgreiche Televangelisten oder was auch immer sind, ist auch kein Zeichen. Natürlich, die können Zeichen sein als Ergänzung zu diesem einzigen Punkt. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Genau diese hatte Jesus alle gehabt. Und wenn wir Jesus leben möchten, dann müssen wir einfach diese Früchte nach außen strahlen. Beruflicher Erfolg heißt nicht im geistlichen Sinne, dass wir so eine Weihnachtsgratifikation bekommen, sondern steht etwas, was ein Text, womit ich oft Probleme hatte. Und ich muss euch mitteilen, Johannes 14, Abvers 12. Sprich, Herr Jesus, Johannes 14, Abvers 12. Wahrlich, wahrlich, sage ich euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird, jetzt kommt's, noch größere als diese tun. Denn ich gehe zum Vater. Wenn es steht, dass wir Werke tun werden wie Herr Jesus, denkt, okay, gut, dann ist noch okay, nachvollziehbar, vorstellbar. Und er wird noch größere als diese tun. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es Erfahrungen, die ich übersehen hatte, aber bis jetzt ja, habe ich noch nicht gehört, dass sowas passiert hätte. Aber ich habe die Überzeugung, dass das in der Endzeit passieren wird. Und was ihr bittet, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Und wie ein Unternehmen einen Riesenerfolg feiert und dann ist jeder sehr froh, vielleicht einfach zum Ende des Kalenderjahres, ja, wir haben geschafft, schaut gut aus mit uns, mit unserer Vision, mit unserem Ideal. Genauso steht auch im Unternehmung Jesu das Feiern. Matthäus 28, Abvers 16. Matthäus 28, 16. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und machet zu Jünger alle Völker. Taufet sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen.